Möbel müssen nicht an der Wand stehen. Dann hat man sich wie eine Art Wand geschaffen und auch eine Zone geschaffen. Und schon entstehen Räume im Raum. Zonen eben und ganz interessante Bereiche.
Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. In dieser Folge dreht sich alles um die Zuschrift einer Hörerin, die auf 28 Quadratmetern lebt und von Jule Ries wissen wollte, wie bringt man Feng Shui, Struktur und Harmonie in so wenig Raum? Julias Antwort: Zonen schaffen. Und wie genau, das erklärt sie euch ganz detailliert in dieser Folge, denn es geht um die Kunst, Räume im Raum zu schaffen, dem Raum eine klare Struktur zu geben und damit auch die Energie im Raum positiv zu beeinflussen. Sie gibt ganz konkrete Tipps, wie man ein Schlafsofa positioniert, warum die Wand im Rücken beim Schlafen so wichtig ist, wie man beispielsweise mit einem Vorhang mehr Geborgenheit schafft und warum das tägliche Auf- und Wegräumen viel mehr ist als nur Ordnung, nämlich ein Ritual, das den Geist sortiert. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich gebe euch den Tipp, lasst euch inspirieren, eure Wohnung mal komplett neu zu denken, unabhängig von der Quadratmeterzahl und auch unabhängig davon, ob es jetzt um eine kleine Wohnung geht oder vielleicht nur um einen kleinen Raum, den ihr neu gestalten möchtet und anders nutzen. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Darf ich gleich dir was vorlesen?
Ja.
Wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen.
Oh, schön.
Um genau zu sein, eine Mail von einer Hörerin.
Oh, schön. Ich bin ganz neugierig.
Und die hat mir deswegen gut gefallen, weil es geht um eine kleine Wohnung und ich auch mal in so einer kleinen Wohnung gewohnt habe. Und diese Beschreibung hat mich dann gleich an meine kleine Wohnung erinnert, die ich sehr geliebt habe.
Vielleicht, die war toll.
Ja, die war toll. Gut, für Feng Shui ist es da jetzt zu spät. Aber ich lese mal vor, was Anna uns geschrieben hat. Mhm. Hallo liebe Julia und liebe Kerstin. Ich wohne in einer kleinen Einzimmerwohnung in Berlin auf 28 Quadratmeter. Mit Küchenzeile im Wohnzimmer. Ich liebe Feng Shui, aber ich habe das Gefühl, mein Raum ist einfach zu klein, um überhaupt irgendwas richtig umzusetzen. Ich kann das Bett nicht wirklich umstellen und der Schreibtisch steht quasi am Kühlschrank. Gibt es trotzdem Möglichkeiten, mehr Balance und Energiefluss reinzubringen? Ich fühle mich oft unruhig und kann schwer abschalten. Ich freue mich auf eure Tipps. Liebe Grüße, Anna.
Schön.
Ja, finde ich cool, weil ich glaube, gut, 28 Quadratmeter ist schon wirklich sehr klein, aber ich denke schon, dass es viele Menschen gibt, die auf kleinerem, beengterem Raum leben und da tut man sich ja einfach auch schwer, gell? Da kannst du nicht einfach so beliebig Räume anders nutzen, Möbel umstellen. Deswegen finde ich das eine spannende Frage, von der, glaube ich, ganz viele was haben.
Ja, glaube ich auch. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es vielen so geht, dass sie sich denken, ach, ich würde ja gerne, aber ich habe ja den Platz nicht dafür.
Genau.
Und dann ist das doch die Gelegenheit zu sagen, irgendwas, wie hat der Ding?
Irgendwas geht all away.
Genau. Ein bisschen was geht immer.
Ein bisschen was geht immer.
Wer hat das gesagt?
Keine Ahnung.
Doch, der Monaco Franze.
Der Monaco Franze, ja, das passt. Für das werden jetzt die im Norden nicht kennen, den Monaco Franze, aber macht nichts. Könnt ihr euch anschauen, lohnt sich.
Auf jeden Fall. Ein bisschen was geht immer. Bin ich dran?
Ja, du bist dran, genau. Die Frage ist jetzt, was geht? Also was kann man mit kleinen, welches sind die Hacks, die man bei selbst einer kleinen Wohnung umsetzen kann? Mhm.
Ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Also das Wichtigste ist für mich immer tatsächlich die Schlafrichtung. Und ja, auch wenn ich jetzt das Bett nicht unbedingt drehen kann und auch nicht umpositionieren kann, lohnt es sich auf jeden Fall mal, den Kompass zu zücken und zu messen, wie ist denn der Ist-Zustand? In welche Richtung schlafe ich denn aktuell? Und dann den Kompass ein bisschen zu drehen, um abzuchecken, okay, wenn ich mich ein bisschen schräg ins Bett lege, besteht dann vielleicht die Möglichkeit, schon in einen anderen Sektor, in eine andere Himmelsrichtung zu kommen und da vielleicht schon eine andere Richtung nutzen zu können, die vielleicht besser ist für mich. Oder eben darauf zu achten, dass ich nicht in diesen Sektor rutsche, weil der vielleicht eben nicht so gut ist. Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal.
Spielen da eigentlich Ebenen auch eine Rolle oder ist es egal?
Denkst du jetzt an ein Hochbett?
Genau, ich denke an eine Altbauwohnung, wo man ja schon auch mehr Möglichkeiten hat, dann in die Höhe zu bauen quasi. Macht das einen Unterschied?
Aus anderen Aspekten. Also von der Richtung her macht es keinen Unterschied, weil ich liege im Bett, wie ich drin liege, egal ob oben oder unten. Jetzt ist das mit dem Hochbett so eine Sache. Die Chinesen sind ja da sehr konservativ, was den Sicherheitsgedanken betrifft und was das sichere Fundament betrifft. Und so wenig wie sie Häuser oder Gebäude mögen, die wo es drunter durchgeht, die also nicht auf dem festen Untergrund stehen. Genauso haben sie Probleme mit Hochbetten, weil sie sagen, da ist halt kein Fundament drunter. Gleichzeitig wissen wir alle, dass Hochbetten echt praktisch sein können.
Gibt es nicht auch gerade in China da ganz viel davon, gerade in den großen Städten, wo doch alles sehr beengt ist, dass dann da so, gibt es da nicht diese Stapelbetten?
Ja, aber die Chinesen haben ja auch vergessen, was Feng Shui ist. Also wir dürfen nicht vergessen, dass Mao mit seiner Kulturrevolution ganze Arbeit geleistet hat und tatsächlich Feng Shui aus dem Land vertrieben hat, die Gelehrten vertrieben hat und deswegen das echte Wissen in China gar nicht mehr so präsent ist. Er hat dann zwar Feng Shui an die Universitäten zurückgeholt, aber leider auch nicht mehr in der klassischen Form, sondern tatsächlich auch schon abgeschwächt. Und das ist auch wirklich so, dass so die Mehrheit der Chinesen keine Ahnung hat, was Feng Shui ist. Sie wissen, ja, das hat was mit ihrer Kultur zu tun. Aber ist ja jetzt nicht so wichtig, schließlich müssen wir jetzt fortschrittlich werden. Also das steckt schon noch drin. Das Interesse ist gar nicht mehr so da. Und deswegen haben wir echt großes Glück, dass Chap Cheng Hai damals geflohen ist und seine Schule gegründet hat, dass wir dieses Wissen erhalten und weitergeben können. Deswegen haben die Chinesen heutzutage auch viele Dinge, die jetzt nach Feng Shui-Sicht nicht mehr so optimal sind. Und also ich hoffe sehr, dass sie sich auch wieder darauf besinnen und die Dinge wieder anwenden. Vielleicht gibt's auch vieles, was sie anwenden und gar nicht mehr so genau wissen, wo es herkommt. Ist ja bei uns auch häufig so. Zurück zu unserem Hochbett.
Ja, da darf ich da noch was dazu ergänzen? Weil ich habe auch daran gedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Plateau einziehe in einen Raum, dann habe ich ja wiederum mehr Möglichkeiten, mich in verschiedene Richtungen zu drehen.
Ja, genau.
Das heißt, was wiegt dann schwerer?
Das ist tatsächlich auch eine Gefühlssache. Es kommt auch häufig die Frage, wenn ich sage, ach, du müsstest dein Bett ein bisschen drehen. Und dann gibt es einfach Menschen, die tun sich total schwer damit. Die sagen, geht gar nicht. Das muss gerade an der Wand stehen, schräg, kommt nicht in Frage. Dann kommt schräg auch nicht in Frage. Also dann wiegt an der Stelle die Umgebungslehre mehr als die Richtungslehre. Und bei anderen, also ich zum Beispiel hatte mein Bett mitten im Raum stehen und das war mir wurscht und das Ganze auch noch schräg. Deswegen bei mir wiegt dann halt die Richtungslehre mehr. Also es kommt wirklich auf das persönliche Wohlbefinden auch drauf an. Und wenn jemand sich schon für ein Hochbett entscheidet, heißt das ja, er kommt auch damit klar. Dann kann er das ja nutzen mit Galerie, Hochbett, Zwischenebene, was auch immer. Ja. So, und wenn wir jetzt aber schon wissen, okay, da haben wir jetzt ein Hochbett und vielleicht kann man ja dann mit der Gestaltung ein bisschen mehr Solidität darunter schaffen. Einen Vorhang hinmachen, zuziehen, irgend sowas, dass es massiver wirkt, dann wirkt es auch vielleicht stabiler und dann bezieht man so den Umgebungslehre-Aspekt mit ein, mehr mit ein. Das könnte man machen.
Ja, oder darunter eben auch dann Regale, Kommoden hinstellen, die man ja als Stauraum nutzt. Das ist ja auch dann der Witz eines Hochbetts, weil man wächst ja auch nicht ohne Grund in die Höhe, weil man ja den Raum anderweitig nutzen möchte.
Ja, genau. Also deswegen, da kann man, also da ist wirklich wichtig, dass man auch auf sich selber und sein Gefühl hört, wie nutze ich das und wie gestalte ich das, dass ich das Gefühl habe, ich schwebe jetzt da nicht irgendwo mitten im Raum, sondern ich bin sicher. Mhm. Das Wichtigste ist, dass man sich beim Schlafen sicher fühlt. Und das auch Wichtigste ist, dass man seine Richtung nutzt. Mhm. Und das wäre jetzt tatsächlich mein zweiter Ansatz. Also mal so grundsätzlich, wenn ich so eine Mini-Wohnung habe, die halt nur aus einem Raum besteht, der auch aufgrund der Nutzung schon irgendwie Zonen hat, die sich vielleicht überschneiden oder Nutzungen doppelt in einem Bereich sind, ist es umso wichtiger, vielleicht auch diese Zonierung zu unterstützen oder auch die unterschiedliche Nutzung in der Gestaltung deutlich darzustellen. Also ein Feng Shui-Prinzip ist ja Klarheit. Und Klarheit bedeutet auch, dass ich einen Raum zonieren kann und auch soll. Klarheit muss nicht bedeuten, dass der Raum total offen ist, damit ich alles sehe, sondern vielleicht mit einem Paravent oder mit einem Vorhang arbeiten oder mit mehreren oder mit Möbeln oder Pflanzen eben für Zonen und Abtrennungen sorgen.
Oder verschiedenfarbige Wände.
Genau, oder Bodenbeläge, Teppich drauf. Ah, da mit dem Teppich, das ist der Wohn- und Sitzbereich. Mhm. Oder hinter dem Paravent verbirgt sich mein Schreibtisch, damit ich ihn, das wäre jetzt tatsächlich auch schon der Tipp, damit ich ihn nicht sehe, wenn ich zur Ruhe kommen möchte. Also wenn ich keine Räume habe, dann Zonen schaffen. Wenn der Schreibtisch direkt neben dem Kühlschrank steht, besser als das Bett, so schon mal grundsätzlich, dann vielleicht auch da abtrennen. Also ich brauche ja sowieso Platz für Möbel und das, für mich ist das jetzt eine relativ logische Sache, aber ich habe festgestellt, es gibt ganz viele Menschen, die haben den Impuls nicht, den ich jetzt sage, Möbel müssen nicht an der Wand stehen. Mhm. Also gib jemandem eine Einraumwohnung und die Möbel werden ringsrum angeordnet. Mhm. Schrank, Regal, Bett, Schreibtisch, alles ringsrum und in der Mitte ist dann frei. Mhm. Aber wenn man jetzt anfängt, die Möbel zu drehen und anders zu kombinieren und sozusagen Zwischenwände in Anführungszeichen schafft mit raumteilenden Regalen oder eben mit einem Paravent oder auch die Kommode vielleicht sogar ans Fußende des Bettes stellen, dann hat man sich wie eine Art Wand geschaffen und auch eine Zone geschaffen. Und schon entstehen Räume im Raum, Zonen eben und ganz interessante Bereiche.
Ich hatte jetzt auch flexible Möbel im Kopf, also angefangen von einem Schreibtisch, den man ausklappen kann, bis hin zu, und da komme ich jetzt gleich zu einer Frage, bis hin zu Schlafcouchen. Mhm. Was hältst du da grundsätzlich davon? So von so einer Doppelnutzung, Couch, auf der ich gleichzeitig nachts schlafe?
Finde ich super. Also jetzt gerade in so einer kleinen Wohnung, optimal, wenn ich darauf achte, die Gestaltung in der Schlafsituation anzupassen. Also jetzt mal kurz praktisch gedacht. Ich habe jetzt da ein Schlafsofa und da ist irgendwie ein Teppich und davor steht jetzt eine Couch. Das ist jetzt so der Tagesbereich. Mhm. Und dann habe ich vielleicht irgendwo noch eine Pflanze stehen und so. So, was mache ich jetzt, wenn ich das Sofa ausklappe? Ich rutsche den Couchtisch weg. Wo rutsche ich den hin? Rutsche ich ihn einfach nur zur Seite oder mache ich vielleicht irgendwas damit, was in der Schlafsituation vielleicht sogar Sinn macht? Schieb ich ihn nebendran, damit er irgendwie als Nachttisch funktionieren kann zum Beispiel? Mhm. Kann ich, wenn ich das Schlafsofa ausklappe, vielleicht auch mit der oder den Pflanzen dann auf schnellem, kurzem Weg dieses Schlafsofa zonieren, sodass ich mir da wieder die Sicherheit schaffe, die ich ja gerne hätte. Mhm. Und also was heißt jetzt eigentlich Sicherheit beim Schlafen? Ist ja vielleicht auch eine Frage. Mhm. Also das Allerwichtigste ist, dass ich eine Wand hinter meinem Kopf habe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich klappe zwar das Schlafsofa aus, aber wenn ich mit dem Kopf zur Wand schlafe, dann habe ich eine super schlechte Richtung, es geht aber nicht anders. Also drehe ich mich lieber um, weil ich dann eine gute Richtung nutze. Kann ja eine Idee sein und jemand, der so eine Idee hat, kann sich damit ja auch anfreunden, jetzt wieder im Sinne der Umgebungslehre. Dann ist es umso wichtiger, hinter dem Kopf eine Wand zu schaffen. Also Vielleicht eben durch einen Paravent oder einen schweren Vorhang oder ein Möbel, das ich sehr einfach dahin schieben kann, daran rutschen kann, sodass ich da mir eine Wand schaffe. Mhm.
Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten mit Rollen an Kommoden oder Tischen.
Ja. Weil ja, das ist umständlich und nervig und wenn man dann immer jeden Abend und jeden Morgen da Dinge hin und her rutschen muss, kann man sich ja vorher schon überlegen, okay, wie kann ich das machen, dass das mit wenig Aufwand funktioniert, wenn ich eh schon rumräume. Und dann wäre eben der zweite Tipp, okay, also erstens Wand im Rücken, zweitens Blick. Die Tür irgendwie im Blick haben oder andererseits vor der Tür geschützt sein. Heißt, vielleicht auch hier mit einem halbhohen Möbel oder mit Pflanzen oder Vorhang und Paravent das irgendwie abgrenzen, zuziehen, dass da ein Schutz ist, ein Blickschutz, ein Angriffsschutz sozusagen im Feng Shui-Sinne, dass ich von der Tür aus nicht direkt da reinfall, drauffall oder hinguck, wo ich lieg mit dem Oberkörper. Und da kann eben eine super Lösung wirklich ein Vorhang sein, den ich tagsüber zur Seite schiebe und nachts einfach zuziehe. Dann bilde ich mir ein bisschen sowas wie eine Koje. Mhm. Stelle ich mir sehr gemütlich
vor. Ja, ich mir auch.
Gell? Mhm. Oh. Will ich mich gleich reinkuscheln.
Ja, ja, gute Idee.
Also, ja.
Und jetzt schreibt die Anna ja auch noch, dass sie unruhig ist. Mhm. Und was hat sie noch geschrieben? Muss ich kurz nachschauen. Und sie kann schwer abschalten.
Ja,
woran kann das liegen?
Ja, genau. Ich vermute, weil sie ihren Schreibtisch immer im Blick hat und die Arbeit, die da ist. Mhm. Und da wäre eine Möglichkeit, den Schreibtisch in einen Sekretär zu verwandeln. Mhm. Also Klappe zu und weg ist die Arbeit. Oder eben auch hier vielleicht mit einem Vorhang oder einem Paravent zu arbeiten und das Ding zuzuziehen. Oder zweite Variante, variable Möbel. Also eine Art, also es gibt ja da ganz tolle, geschickte Lösungen, aber vielleicht auch mit so einer Art, ich sage jetzt mal, Kistensystem zu arbeiten, dass man sehr einfach das Zeug, das so auf dem Schreibtisch ist, sehr einfach in die Kiste packt, damit es weg ist. Mhm. Also gibt es ganz raffinierte Lösungen, dass man auch da jetzt nicht immer rumräumen muss, weil das macht man dann vielleicht mal eine Woche lang und dann nervt es einen. Mhm. Aber das könnte eine Idee sein. Oder vielleicht sogar mit, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, dass wir uns überlegt haben, mit einem Drehbahntisch zu arbeiten. Oder eben, also mir persönlich wäre eigentlich so die Idee mit der variablen Lösung, eigentlich den Esstisch zu nutzen als Schreibtisch und dann das Zeug wegpacken. In eine Klappe, in eine Kiste.
Ja, weil man sonst ja quasi zwei Tische braucht.
Genau,
eben. Ja. Und es geht ganz gut. Also ich muss sagen, ich mache das auch so, weil ich den Tisch, an dem wir jetzt sitzen zur Aufnahme, auch als Schreibtisch nutze. Das heißt, jetzt ist es natürlich zur Aufnahme immer sehr clean und da stehen jetzt nur die Rechner drauf und noch zwei Gläser Wasser. Aber ansonsten habe ich hier Utensilo mit Stiften und so weiter. Ich habe hier mein Kalender und Block und was ich halt so brauche. Das packe ich dann alles zusammen und gebe es in meine Kommode. Hab da ein Fach sozusagen, ein leeres Fach, in das dann diese Dinge immer reinkommen. Und das ist relativ schnell verräumt. Und genau, das heißt, man kann so einen Schreibtisch oder dann einen Esstisch auch wunderbar doppelt nutzen.
Witzig, ich hatte jetzt gerade das Bild vor Augen, dass du dieses Zeug, das du gerade beschrieben hast, vielleicht sogar auf einem Tablett stehen hast, sodass du nur dieses Tablett in die Kommode schieben musst. Also, ist das so oder so ähnlich?
Ja, aber ich habe tatsächlich schon auch solche Boxen. Mhm. Ich mache es jetzt nicht so, weil tatsächlich dafür sind es dann zu wenige Dinge, aber ja, vielleicht ändere ich das nochmal.
Und dann hatte ich noch einen zweiten Gedanken, das Zeug zusammenräumen und wegräumen ist ja auch sowas wie ein kleines Ritual. Die Arbeit ist jetzt beendet. Das macht ja auch was mit deinem Gehirn.
Ja.
Oder auch andersrum, ich räume jetzt die Arbeitssachen her. Ich komme jetzt in den Arbeitsmodus. Ist eigentlich auch so ein kleines.
Ja, und man ist auch immer wieder gezwungen, einmal also klar Schiff zu machen sozusagen am Schreibtisch, dass ich nicht hier Sachen beliebig stapeln können. Und genauso, wenn ich sie wieder raushole, dann hole ich ja auch dann nur die Dinge raus, die ich tatsächlich dann brauche. Also es findet auch immer irgendwie so eine Art indirekter Ausmistprozess statt.
Ja, ja, genau. Es schärft den Fokus, es filtert so ein bisschen. Ja. Hat was. Mhm. hat auch was, wenn ich jetzt an das Bett hin und weg Geräume denke, hat auch irgendwie was. So dieses, jetzt ist die Nacht beendet, jetzt starte ich in den Tag.
Hast du jetzt zum Abschluss vielleicht noch so 2, 3 Hacks, wie man kleine Flächen gut nutzen kann, also effizient nutzen kann und praktisch nutzen kann und natürlich auch mit Feng Shui vereinbar?
Garantiert. Mhm. Und das Lustige ist, du hast das ausgesprochen und in meinem Kopf ist sofort ein Bild von einem kleinen Wohnungsgrundriss entstanden. Mhm. Das muss ich jetzt kurz erklären. Ich bin Architektin und in dem Fall echt gut aufgehoben in meinem Beruf. Denn ich bin so eine Papierarchitektin, also oder eine Planarchitektin.
Ich wollte gerade sagen, du arbeitest Papier ja gar nicht mit Papier, sondern genau, alles digital.
Total digital. Aber es ist wirklich so, wenn ich mir ein Objekt oder ein Gebäude oder eine Wohnung oder sowas anschaue, ja, dann habe ich Gedanken und Ideen. Aber so richtig zielführend werden meine Gedanken erst, wenn ich den Plan vor meiner Nase habe. Mhm. Und es gibt aber auch ganz viele Architekten oder Innenarchitekten, die arbeiten genau andersrum. Die stehen in einem Raum und haben eine Vision, die sie dann eigentlich nur noch aufs Papier bringen müssen. Mhm. Und bei mir entwickelt sich die Vision oder die Ideen, wenn ich auf dem Plan damit arbeite. Und deswegen ist jetzt tatsächlich deine Frage eine echte Herausforderung an mich. Also würdest du mir jetzt einen Grundriss zeigen, würde ich sofort anfangen zu skizzieren und sagen, guck mal, da könnte man doch das Schlafsofa hier oder wenn du ein Bett hast, das so und dann könntest du das da hinstellen und dann immer da so hin und her rutschen oder dann ziehst du hier den Vorhang zu oder du hast sowieso auf der einen Seite vom Bett deinen Schreibtisch stehen mit einer schönen Rückwand, sodass du auch nicht mit dem Gesicht zur Wand guckst. Mhm. Wieder dieses Thema. Und wenn du das Bett einklappst, dann steht der Tisch automatisch in der Mitte vom Raum und du musst nur noch die Stühle hinrutschen. Das wäre schon so ein Tipp zum Beispiel.
Aber weißt du was, dann verwandeln wir das Ganze jetzt in einen Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Schickt uns mal etwas ganz, ganz Konkretes. Einen Bereich, eine Ecke, ein Thema, das ihr habt mit etwas, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mehr Platz schaffen oder irgendwie den Raum besser nutzen können oder da denkt ihr euch immer, das irgendwie passt's nicht, aber ihr habt keine Idee dazu. Schickt uns das mal ganz konkret. Im besten Fall natürlich mit einem Bild.
Ja.
Damit du dir das auch gut vorstellen kannst. Ansonsten einfach beschrieben und dann lege ich dir das so vor.
Ja.
So konkret und dann kannst du ja da Tipps dazu geben.
Oh ja, da freue ich mich drauf. Das ist sowas, mag ich. Das ist wie eine Rätselaufgabe.
Ja, genau. Okay, dann haben wir jetzt noch 2 Sachen. Das eine sind die Monatssterne und danach kommt unser Feng Shui-Hack. Der hieß mal Mini-Challenge, aber wir haben uns gedacht, Feng Shui-Hack passt viel besser, weil es ist ja ein Feng Shui-Hack.
Aber wirklich.
Und zwar bei den Monatssternen geht's um den August.
Jawohl.
Wie sieht's da aus?
Also, die Monatssterne für den August wirken auf uns vom 8. August bis zum 7. September. Und sie sind wieder weitergewandert, unsere Sterne. Und ich erzähle euch jetzt die negativ wirkenden Sterne und wie wir ihnen begegnen, sodass sie nicht mehr so auf uns wirken. Der kleinste, also nicht in der Wirkung, aber von der Zahl her, der kleinste Stern ist die 2. Das ist die kleine Erde, also auch klein, aber sie wirkt trotzdem. Das ist der Krankheitsstern und der sitzt jetzt im August im Südwestsektor oder im Südwestraum. Also, wenn ich eine Wohnung mit vielen Zimmern habe, im Südwestzimmer. Wenn ich eine Einraumwohnung habe, dann in der südwestlichsten Ecke. Zone. Ah, ihr wisst schon. So, wie begegne ich jetzt der kleinen Erde? Indem ich damit Metall gestalte, damit sie nicht mehr so auf uns wirken kann und eben unsere Gesundheit nicht angegriffen wird durch diesen Krankheitsstern. Der zweite, der nächste, ist die 3. Die 3 ist der Streitstern und die ist das große Holz. Und die kann eben wirklich für Streitigkeiten, Gerichtsfälle, solche Geschichten einfach für Störungen sorgen. Und die sitzt jetzt im Ostsektor oder im Ostraum. Und der begegne ich auch mit einem kleinen Metall, mit einem klitzekleinen, um sie ab und zu so ein bisschen zu piesacken. Das könnte ein kleines Windspiel sein zum Beispiel. Mhm. Als nächstes gibt's die 5, aber die gibt's jetzt nicht. Die sitzt nämlich in der Mitte im August. Das heißt, dieser Chaosstern, der schwingt so in allem ein bisschen mit, kann sich aber nicht manifestieren, weil er keinen Raum dafür findet. Und deswegen gibt's als nächstes die 7, das ist der Raubstern, das ist das kleine Metall, also sozusagen das kleine Geld, das uns geklaut wird. Und diese 7 sitzt jetzt im Westsektor und die beschäftigen wir am besten mit einer Wasserschale, aber bitte nicht, wenn sie im Schlafzimmer ist. Das heißt, für alle mit einer Einzimmerwohnung bitte keine Wasserschale aufstellen, weil ja sozusagen die ganze Wohnung gleichzeitig das Schlafzimmer ist und wir uns sonst eine Pfirsichblüte holen. Dazu gibt's auch eine Folge. So, aber wenn ich jetzt auf Geld warte, das mir zusteht, dann kann ich eine Kerze anzünden, da in diesem Westsektor. Dann wird dieses kleine Metall so ein bisschen gepiesackt und das Geld kommt rein. Und wenn es da ist, puste ich die Kerze wieder aus.
Dann zu unserem Feng Shui Hack. Und zwar diesmal zum Thema Ordnung und Qi-Fluss. Eine Sache, eine Entscheidung ist das Motto. Was bedeutet das, Julia?
Nimm heute eine Sache in die Hand, bei der du ständig denkst, eigentlich müsste ich mal, und tu's. So, ich nehme das jetzt heute auch mit. Ich habe nämlich eine Sache, über die ich tatsächlich im wahrsten Sinne beinahe täglich drüber stolper. In meinem Büro liegt etwas rum, das ich schon seit, ich will es gar nicht aussprechen, Monaten zum Wertstoffhof fahren möchte. Aber ich habe es so schön in die Ecke gelegt, dass es mich nicht stört, außer ich suche was in dem Regal, das da dahinter steht. Dann stolper ich drüber und denke mir, eigentlich müsste ich mal. Und ich sag dir, heute tue ich's.
Sehr gut. Na, da hat sich das ja schon mal für dich jetzt gelohnt.
Ja, gell? Danke für den Hack.
Genau. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch in einer Einzimmerwohnung wohnt oder einfach generell in einer kleinen Wohnung und vielleicht euch schon erzählt hat, oh, irgendwie ist es so eng hier oder hast du nicht ein paar Tipps, schickt ihm doch diese Folge weiter. Vergibt uns Sterne. Schickt uns, wie vorher schon gesagt, gerne ganz, ganz konkrete Baustellen aus eurer Wohnung, wo ihr einen Tipp braucht, eine Unterstützung von dir, Julia. Und wir sagen auf jeden Fall vielen Dank.
Ja, fürs Zuhören, weiterleiten, liken, schreiben, mitmachen, annehmen, Feng Shui verbreiten.
Genau. Und wir hören uns wieder und ihr hört uns wieder in 2 Wochen.
Alles Gute, bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von True Podcast Productions.